Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast. Bevor wir den allerdings begrüßen, sage ich so wie jede Woche immer latent unserem Gast gegenüber ein bisschen unhöflich. Erst einmal dem lieben Michael. Hallo. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, sehr gut, danke. Hallo Marc, hallo Tilman. Ja, nationales und internationales Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht, das sind die Bereiche, in denen unser heutiger Gast schwerpunktmäßig tätig ist. Er ist nämlich Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Spirit Legal in Leipzig, hat man auch schon den einen oder anderen seiner Kollegen hier schon quasi vor dem Mikro. Seine Mandate kommen häufig unter anderem aus dem Bereich Advertising Technology, sodass ihm auch das Online- und das E-Commerce-Recht nicht so ganz fremd sind. Nebenbei, in Anführungsstrichen, ist er seit 2019 Teil der Schriftleitung der Fachzeitschrift Datenschutzberater und Dozent für unter anderem für die Deutsche Anwaltakademie. Bevor ich jetzt aber noch mehr verrate, überlassen wir ihm lieber selbst das Wort. Und damit herzlich willkommen, Tilman Herbrich.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Marc und lieber Michael. Ich freue mich, bei euch Gast sein zu dürfen. Heute begrüße ich euch nicht aus Leipzig, sondern aus dem verregneten München, aber das soll ja dem Ganzen keinen Abbruch tun.
Ja, als Anwalt ist man viel unterwegs, aber bevor man als Anwalt viel unterwegs ist, was für eine Überleitung, hat man natürlich zu irgendwann mal sein Abitur gemacht. Jetzt hatte der kleine, junge Tilman sein Abitur in der Hand und wusste schon, ich werde Rechtsanwalt mit gewerblichem Rechtsschutz als Themengebiet. Oder wie lief das bei dir?
Oh, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Das lief etwas holpriger, denn der erste Anlauf in dem Abitur hat nicht ganz funktioniert. Ich habe mir gedacht, das ist so schön, ich bleibe doch einfach noch ein Jahr länger in der Schule und mache 14 Jahre. War dann ganz dankbar, dass ich es geschafft habe, ausgemustert zu werden und das Jahr zu sparen sozusagen, was man damals noch als Zivildienstleister oder bei der Bundeswehr zu absolvieren hatte. Aber der Fun Fact war, es gab so ein Unterrichtsfach namens Rechtskunde. Das durfte man bei uns wählen, alternativ zum Wirtschaftsrecht. Und so, da konnte ich auch eine mündliche Prüfung machen im Abitur. Und das war tatsächlich damals eine 15-Punkte-Leistung sozusagen. Ich hatte dann einfach ein großes Interesse immer schon an diesen Rechtsthemen. Und natürlich auf einem ganz anderen Level als im Studium später. Aber so kam ich tatsächlich, habe ich diesen Wunsch entwickelt, unbedingt Jura studieren zu wollen, entgegen dem Willen aller Lehrer sozusagen. Und so ging dann tatsächlich mein Jurastudium mit voller Motivation los, ohne zu wissen, was auf mich im Detail zukommt. Und gewerblicher Rechtsschutz war da noch ganz weit weg.
Okay, jetzt hast du dich nach dem Abitur relativ schnell, also du bist ja dann irgendwie ausgemustert worden. Und hattest du denn dann überhaupt richtig viel Zeit, dir Gedanken zu machen, was du studieren willst? Oder kam der... Also ich kann das aus meiner Generation, manchmal kam dann der Brief vom Amt und dann hieß es ja, sie sind ausgemustert und dann musste jetzt innerhalb von 48 Stunden sich noch schnell irgendwo beworben werden, weil man gar nicht wusste. War das bei dir ähnlich oder hattest du da ein bisschen mehr Vorlauf?
Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr Vorlauf. Ich wurde wahrscheinlich schon ein Jahr früher ausgemustert.
Okay.
Ich war dann tatsächlich 19 noch in der Schule sozusagen. Also ich war dann über ein Studium sozusagen mit 19. Und der Witz war aber natürlich, sollte man das tun? Und die Noten waren nicht so gut in der Schule. Ne? Mathematik erst recht nicht. Rechnen kann ich auch bis heute nicht so richtig.
Und das ist ja für Juristen nicht so unüblich, wenn ich jetzt mal böse sein darf.
Ja, ist bei den Verhandlungen über das Honorar manchmal schwierig, aber ja, das kann man dann damit checken lassen. Und ich hatte damals aber eine Annahme, und zwar aus der Harz-Hochschule zum Thema Verwaltungsökonomie. Und das war ganz spannend, weil da gab es eigentlich einen NC von 2, den konnte ich gar nicht erfüllen und habe aber freiwillig Praktika gemacht nach dem Abitur. Also ich wusste schon, hatte schon so 3 Monate Zeit und wurde da genommen. Und das war aber so eine fürchterliche Beamtenlaufbahn, die mir bevorgestanden hätte. Also tatsächlich so ein duales Studium, wo man dann in die gehobene Beamtenschiene geht. Und habe diesen Brief heimlich zerrissen, entgegen dem Willen meiner Mutter, um dann mich auf die Annahme in der Uni Leipzig zu freuen, die damals keinen NC hatte. Das kam auch erst später. Und so, die Stadt hat mich begeistert. In Leipzig war ich sehr, sehr glücklich, dort erstmal anzufangen. Und das ging tatsächlich mit einer Vorbereitung. Also ich habe auch 2 Bücher gelesen zum Jurastudium und habe mich tatsächlich so richtig mit vollem Enthusiasmus auf dieses Studium gefreut und ja, mich vorbereitet.
Da stellt sich mir eine Frage. Warum? Also, du hast gerade gesagt, du hattest im Abi schon so Rechtskunde und bist dann mit voller Freude ins Jurastudium. Also, warum gab es da eine familiäre Vorschädigung in Anführungsstrichen? Also, kommst du aus einer langen Dynastie von Juristen und Juristinnen oder
nee, warum gerade Jura? Ja, also meine Mutter ist Beamtin in meinem Ordnungsamt, Sachgebietsleiterin, Jagd- und Fischereirecht. So hatte ich als kleines Kind, hänge ich da immer schon so rum. Aber das hat mich eher abgeschreckt. Das war ja nicht der schöne Berufsalltag, den man sich so gewünscht hat. Ich bin halt tatsächlich, wenn man natürlich irgendwie im Abitur auch mal gescheitert ist im ersten Anlauf, dann war das eine tolle Sache, dass man es dann geschafft hat, weil ich gesagt habe, ich gehe hier nur von dieser Schule mit einem Abitur. Und natürlich dann auch gesehen, dass mir das wirklich mich inhaltlich reizt und interessiert. Ich kann das immer schwer beschreiben und war voller Vorfreude, endlich etwas gefunden zu haben, was mir Spaß macht. Weil es ja häufig so ist, ne? Mathematik hatte ich wenig Spaß, tatsächlich schlechte Noten, mussten so Leistungskursniveau machen da in Sachsen-Anhalt damals. Also da konnte man nicht mehr wählen zwischen Grund- und Leistungskurs und dann war alles sehr, sehr viel. Und so war ich sehr dankbar, endlich das machen zu können, was ich wollte, sozusagen.
Okay, jetzt hast du mit dem Jurastudium angefangen in Leipzig. Du hast ja zwei Sachen gesagt. Dich hat die Stadt fasziniert. Also ich war auch schon zwei, dreimal in meinem Leben in Leipzig und ich kann die Begeisterung für die Stadt grundsätzlich nur nachvollziehen. Ich finde Leipzig in der Tat eine sehr schöne Stadt. Von hier aus leider nur extrem weit, also von wo ich wohne, quasi fast am anderen Ende der Republik, einmal quer durch. Aber was hat dich an der Stadt Leipzig so, oder bist du als Landei auf die Welt gekommen und dann war es einfach mal ein bisschen eine größere Stadt oder wie war das?
Bin groß geworden in der Nähe von Magdeburg, Schönebeck an der Elbe. Es war ein kurzer Weg, vielleicht so 10 Kilometer entfernt. Also hatte ich schon so einen Bezug zu einer größeren Stadt. An Leipzig hat mich tatsächlich eine gewisse Gelassenheit und Freundlichkeit im Vergleich zu Magdeburg von der Mentalität her begeistert. Und zugegebenermaßen, das wird später nochmal eine Rolle spielen, habe ich eine große Passion für Hip-Hop-Musik gehabt damals. Und in Leipzig war es so, die haben das Coney Island, eine ganz tolle Institution, die quasi sehr große, auch US-KünstlerInnen engagiert haben. Und so bin ich, seitdem ich 14, 15 Jahre alt war, um Gottes Willen, immer schon nach Leipzig zu Konzerten gefahren. Und das war dann eine ganz besondere Szene sozusagen und Gesellschaft, die sehr alternativ ist, sehr gebildet aber auch. Also Leipzig ist eine alte Verlagsstadt. Das merkt man der Stadt an als Gast, wenn man sich dort häufiger aufhält. Und deswegen hab damals nicht viel von der Welt gesehen, muss ich dazu sagen. Berlin war viel zu groß und Jena zu langweilig. Da waren andere Freunde, die Jura studiert haben und ich habe gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding, ich gehe nach Leipzig in die Mitte. Das war eigentlich tatsächlich eher diese Erwägungen, ne?
Okay, jetzt hast du mit dem Studium in Leipzig begonnen. Jetzt ich als Nicht-Jurist hier in der Reihe höre natürlich immer von anderen Juristen, dass insbesondere die ersten, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Semester doch wirklich sehr, sehr trocken und zum Teil auch verschult sind. Wie war das bei dir? Ist dir das leicht gefallen oder musstest du dich da richtig durchkämpfen?
Muss dazu sagen, ich habe tatsächlich aufgrund meiner Vergangenheit das sehr, sehr ernst genommen, vom ersten Tag an, ne? Und bin tatsächlich rein mit einem großen Interesse, aber es war sehr verschult, aber trotzdem aufregend. Der Hörsaal, wir waren damals 600 ErstsemesterInnen, das war schon ziemlich verrückt und hatte tatsächlich an den Themen Spaß. Also ich hatte diese Trockenheit, habe ich nie verstanden. Für mich war es immer schon sehr lebendig, weil wir durch die Arbeitsgemeinschaften parallel ja Fälle gelöst haben. Mit einmal macht man sich Gedanken, wie viel Willenserklärungen werden eigentlich abgegeben, wenn man ein Brötchen kauft. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Und für mich war es nie trocken. Tatsächlich gab es natürlich Rechtsgebiete, die mal langweiliger waren als andere, aber ich bin ein großer Freund vom Baurecht irgendwann geworden, also auch von solchen Themen, wo viele Studenten typisch Abstand genommen haben. Das war für mich aufregend, viele Menschen kennengelernt und ja, dann ging das auch ganz gut mit den ersten Klausurennoten, also eine Bestätigung, die ich vielleicht vorher nicht so hatte und das hat mich tatsächlich immer motiviert und weitergetrieben. Bin auch relativ schnell zu Elsa Leipzig gekommen, so ein
Elsa
Verein.
Leipzig.
Das ist ein Verein, ein European Law Association, die tatsächlich europaweit sich organisiert und da hat man tatsächlich sehr viel Kontakt auch in die Praxis gehabt, ne? Also tatsächlich durch Veranstaltungen zu bestimmten Themen, politisch, Ausbildung und so konnte ich zumindest das stupide Lernen im Studium sehr etwas ja ergänzen. Durch etwas gesellschaftliches Engagement, genau.
Okay, jetzt hast du dann ja irgendwann ja mal dein erstes Staatsexamen gemacht und dann vermutlich dein zweites Staatsexamen auch im Großraum Leipzig.
Genau.
War das für dich von Anfang an klar? Okay, jetzt habe ich mein erstes Staatsexamen, jetzt mache ich auch das zweite. Oder hattest du da auch überlegt, ach, jetzt könnte ich immer noch eine Beamtenlaufbahn einschlagen? Je nachdem, was ich da mache, brauche ich vielleicht gar kein zweites Staatsexamen.
Ich habe eine Besonderheit. Also ich habe dann tatsächlich mit relativ viel Druck in 8 Semestern studiert. Hatte einfach finanzielle Gründe, hatte nur ein bestimmtes Budget, was ich zur Verfügung hatte. Und habe dann erstmal 7 Jahre Pause gehabt. Zwischen 2011, oder 6 Jahre und 2017. Mhm. Zwischen ersten und zweiten Staatsexamen. Habe tatsächlich nach meinem Examen die Chance gehabt, an der Universität Leipzig wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein. Und so bin ich da erstmal 4 Jahre geblieben, aber nicht nur an der Uni. Ich war dann auch schon im Studium bei einem anderen Unternehmen namens Spreadshirt, einem großen E-Commerce-Händler, der für Online-Textildruck, also individualisierten Online-Textildruck ermöglichte und global damals schon über 200 Länder Produkte vertrieben hat. Und so kam ich tatsächlich an der Uni mit Themen in Kontakt am Lehrstuhl, die Werberecht betrafen. Mein Professor, Herr Fassbender, heute Professor für Umweltrecht, hat aber mehr Werberecht habilitiert, in Trier im Übrigen. Und die Habilitationsschrift wurde nie veröffentlicht. Und mein erster Job war damals an der Uni tatsächlich in diesem 800-Seiten-Werk es zu aktualisieren. Also wir reden von UPG, Umsetzung im UWG. Das war damals alles noch ganz neu. Und dann gab es die erste Rechtsprechung. Und so habe ich meinen ersten Kontakt zum Werberecht gehabt, wissenschaftlich. Parallel in der Praxis in einem Startup arbeitend mit den ganzen Online-Sachverhalten. Markenrecht, Urheberrecht. Und so kam langsam das Gefühl für den gewerblichen Rechtsschutz und für die Themen Online-E-Commerce. Und ich hatte einen ganz tollen Doktorvater tatsächlich. Also ich habe dann auch promoviert, mal 4,5 Jahre. Wie ihr seht, erfolglos. Aber dass es dann doch sich für mich gelohnt hat, das erzähle ich vielleicht gleich noch. Und ich durfte mir damals, hatte ich ein halbes Jahr Zeit nach dem ersten Staatsexamen und konnte mir wirklich mal ein Thema suchen und habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen. Mit dem Skript Internetrecht von Professor Hören, weil ich damals mit diesen Themen beschäftigt hat, kam da nicht drum herum an der Uni Münster. Und dann war die Frage, Suchmaschinen waren ein großes Thema, ne? Damals schon Leistungsschutzrechte oder dann halt und dann Social Media. Und dann kam meine große Passion zu Social Media, weil ich merkte, da passiert gerade etwas. Wir reden auch gerade von 2011, 2012. Das heißt, da gab es den ersten inoffiziellen Entwurf der Kommission zur DSGVO, dann im Januar 2012 den offiziellen. Und so bin ich tatsächlich dann mit der DSGVO und Social Media in einem Forschungsthema gelandet. Das Thema hieß damals datenschutzrechtliche Implikationen bei der Werbung in sozialen Medien.
Und das Thema ist heute gelöst, sagen wir mal, sind wir ganz ehrlich.
Das ist total gelöst. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Es ist total verrückt, aber so konnte ich tatsächlich, ich hatte viel Freiheit, mir ein Thema zu suchen, hatte da wenig Vorgaben von meinem Doktorvater, gibt ja immer solche und solche. Viel Freiheit bedeutet auch, dass es manchmal natürlich schwierig ist, wenn man zu viel arbeitet, ne, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist man ja in der Lehre so ein bisschen einbezogen, in der Praxis, im Unternehmen, in der Rechtsabteilung. Und dann konnte ich nie Nein sagen bei Publikationen und so.
Aber ich musste jetzt noch mal so ein bisschen einhaken. Verzeih mir, Tilman, wenn ich dich unterbreche. Gerne. Also, du hattest dein erstes Staatsexamen und dann gab es ja quasi mehrere Möglichkeiten. Jetzt hast du dich erstmal dazu entschieden, okay, ich bleibe an der Uni, ich werde wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich vermute mal aber nicht in Vollzeit, weil du hast zusätzlich ja noch bei Spreadshirt gearbeitet oder relativ bald dabei in Spreadshirt gearbeitet. Wahrscheinlich auch nicht in Vollzeit, oder?
Nee, genau. Also es waren tatsächlich immer mal abwechselnd, aber in der Uni war ich mit 10 Stunden, hatte eine Viertelstelle, wie das so ist. Und bei
Spreadshirt. Eine Viertelstunde auch bezahlt, arbeitet aber eine halbe. Das ist ja eher die Realität.
Genau, das kann ich so unterschreiben, ja. Da war es schön, an der Wirtschaft zu arbeiten, bei dem man irgendwie den Überstunden abbummeln durfte. Aber da hatte ich auch erst 10 Stunden und in Höchstzeiten tatsächlich 20/10. Also habe dann 30 Stunden gearbeitet und nebenbei versucht, eine Arbeit zu schreiben. Das hat sich immer mal gewechselt. Also ich hatte mal eine halbe Stelle an der Uni, 10 Stunden bei Spreadshirt und das hat dann so geswitcht. Aber ich konnte nie mich für eins entscheiden, weil ich merkte, dass dieser Praxiseinblick so unbezahlbar ist, so ein Unternehmen von innen zu sehen. Es war ja damals noch, heute ist ein großer Konzern geworden, aber da war IT, da war Marketing, da war Rechtsabteilung sehr eng verknüpft und man hat voneinander gelernt und das war auch so, da kommt so ein bisschen auch die Technikbegeisterung dann her. Und die Uni war natürlich schön, einfach weil ich große Freude habe, tatsächlich zu unterrichten und das weiterzugeben, was man irgendwie gelernt hat. Und mit dem Konsequenz.
Okay, das heißt, du hast jetzt da so in diesen zwei Welten gelebt, ja, also so ein bisschen Uni, bisschen Industrie. Hast dich da scheinbar ja auch ganz wohl gefühlt, aber irgendwann hast du ja dann mal gesagt, ich glaube, ich brauche doch das zweite Staatsexamen, weil sonst würdest du jetzt heute nicht hin und wieder mal vor Gericht erscheinen dürfen. Nee, wann kam denn dieser Step, beziehungsweise was hat dich da hingepiekt?
Tja, das ist auch so ein kleines, ist mit einem kleinen Scheitern verbunden tatsächlich. Das war so 2016, im Dezember, wo ich immer merkte, ich brauche mehr Zeit zum Schreiben, aber ich brauche auch Geld und muss arbeiten. Also das Arbeiten war auch tatsächlich mit Geld verdienen verbunden und habe mich dann entschieden, okay, wenn ich jetzt runtergehe, dann, also mit den Stunden, werde ich weniger Geld haben. Habe ich gegen die Uni entschieden. Tatsächlich, weil es war ein umweltrechtlicher Lehrstuhl dann irgendwann. Ich konnte mein Werberecht nicht so ganz ausleben und ich hatte keine Lust mehr, Schwerpunktklausuren im Umweltrecht zu stellen. Wobei es auch total spannend ist, ich will das gar nicht so sagen. Und es hatte finanzielle Gründe. Ich bin ins Referendariat auch aus, ich konnte mit der Förderstelle bei Spreadshirt dann meinen Lebensunterhalt nicht mehr so finanzieren. Ich war ja dann auch schon wirklich um die 30 Jahre alt. Mit 30 dann ins Referendariat. Und das war 2017. Und natürlich noch in dem Glauben, okay, jetzt machst du einfach Referendariat und nebenbei den Nebenjob und die Doktorarbeit schaffst du schon so noch. Also mit dieser Motivation bin ich da noch rein. So nebenbei. Also die waren, man muss dazu sagen, das waren damals schon 350 Seiten geschrieben. Das war schon so eigentlich irgendwann mal absehbar. Ich hätte es vielleicht abgeben sollen.
Das ist gut.
Man wird nie fertig, man kann nur abgeben. Und das hat den Zeitpunkt habe ich mal verpasst. Aber ganz, ganz spannend in dem Kontext. Das war für mich also eine komplette Lebensumstellung 2017. Hip-Hop-Konzert in Leipzig. Die absoluten Beginner. Und ich traf einen alten Kollegen von Elsa wieder, den Dr. Jonas Karl. Auch kein ganz Unbekannter, der auch bei Spirit League arbeitet. Und wir trafen uns und haben mal kurz über unseren Werdegang gesprochen. Und so kam tatsächlich dann auch ein Monat vor dem Referendariat, gerade gekündigt an der Uni, ganz spontan, unvorhergesehen, der Kontakt zu einem Peter Hense zustande. Und unsere erste Begegnung war davon geprägt, dass ich schon eine Bewerbungsmappe dabei hatte, weil ich irgendwie wusste, diese Kanzlei, das ist spannend und so Kanzleierfahrung hast du gar nicht, Tillmann. Und du warst 7 Jahre im Unternehmen jetzt, das war 2010 bis 2007 bei Spreadshirt. Und dann habe ich von heute auf morgen meinen Job gekündigt, bin ins Referendariat und habe einen neuen Job in der Kanzlei angefangen. Mit dem Glauben noch, dass ich meine Doktorarbeit fertig schreiben kann. Aber ihr merkt, die Motivation ist groß. Ich bin ein Zeitoptimist durch und durch und das hat sich auch heute nicht so viel dran geändert.
Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt dein Referendariat gemacht, was ja auch nicht ganz zeitunintensiv ist. Schließlich endet es ja mal mit einem Examen, was man ja irgendwann dann auch mal schreiben muss. Und hast gleichzeitig dann bei Spirit Legal schon angefangen zu arbeiten und dort mit zu wursteln, nenne ich das jetzt mal. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann bei denen.
Genau.
Okay. Dann hattest du aber irgendwann das zweite Staatsexamen in der Hand und hast gesagt, so, liebe Spirit Legal Leute, danke für eure Ausbildung, ich gehe jetzt woanders hin.
Nein, das ist ja eine verrückte Zeit gewesen. Mein Referendariat, also mein Kollege hat es immer gesagt, du machst dein Referendariat ja nebenbei, Tillmann. Das heißt, ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste ja nach so vielen Jahren DSGVO, ich bleibe im Datenschutz. Ne? Also für mich war das Referendariat eine wichtige Ausbildung, prozessual natürlich, das zu lernen, aber Familienrecht, Erbrecht, um Gottes Willen Arbeitsrecht, also alles Themen, bei denen ich dachte, ich weiß, dass ich sie in der Tiefe nie machen werde. Also habe ich das wirklich mit Minimaleinsatz gemacht und habe auch viel durch Abwesenheit geglänzt. Dann kam 2018, habe ich mein Examen geschrieben, vielleicht das nochmal ganz kurz, und ihr könnt euch vorstellen, im Dezember 2018 war aber so ein wichtiges Datum für die DSGVO. Ich habe in diesem Jahr 52 Vorträge gehalten, tatsächlich fürs Spirit League. Das war, also ich war sehr, sehr viel unterwegs und irgendwann habe ich gemerkt, du, in 4 Wochen schreibst du Examen, du müsstest jetzt mal wirklich anfangen zu lernen.
Und habe was das dann geschafft. Auch mal gerne ein halbes Jahr vorher mit anfangen.
Ja, eigentlich ein Jahr. Also ich muss dazu sagen, im ersten Staatsexamen habe ich 1,5 Jahre Vorbereitung gemacht, wirklich ganz durchgetaktet und mit einem guten Resultat. Im zweiten war es so, ich muss jetzt hier bestehen, um entsprechend meine Zulassung zu bekommen. Habe dann aber ganz akzeptabel bestanden und mit der mündlichen ging das ganz gut. Vielleicht mehr Glück als Verstand, aber dass die richtigen Themen dran kamen. Und dann konnte ich tatsächlich, es war klar, dass ich bei Spirit League als Rechtsanwalt anfangen werde. Also diese erste Liebe, die ich da hatte, tatsächlich, das kann ich glaube ich so sagen, seit 2017, die hat sich nie geändert.
Ja, man muss ja auch im Examen so ein bisschen das Mut, die Mut zu, den Mut zur Lücke haben, ne, und dann auch ein bisschen Glück dabei. Was ich persönlich auch im zweiten Examen gemerkt habe, das, was du nebenbei praktisch arbeitest, unabhängig von den Themen, gibt dir den Vorteil und ist, wirkt sich positiv auf das zweite Examen aus, auch auf das mündliche. War bei mir jedenfalls so, weil dieses zweite Examen natürlich viel, viel stärker praxisgeprägt ist als das erste. Das erste ist ja, ne, da hilft nur stures Lernen und Klausuren schreiben üben, aber im zweiten helfen dir schon Praxiserfahrungen. Insofern, glaube ich, konntest du das zweite Examen schon so in Anführungsstrichen nebenbei machen. Das hättest du im ersten wahrscheinlich so nicht geschafft. Da hilft dir die Praxis nicht so wahnsinnig viel, ne?
Da hat die Praxisarbeit vorher geholfen. Das, ich sage mal, das Arbeiten mit umfangreichen Dokumenten, das habe ich ja mein ganzes Jahre davor trainiert. Das hat geholfen, mit so einer Akte umzugehen. Das habe ich gemerkt, dass andere da viel größere Schwierigkeiten hatten. Und natürlich auch bei Spirit League habe ich damals auch schon in der Prozessführung in der zweiten Reihe arbeiten dürfen. Hat also gesehen, wie schreibt man eine Klageschrift etc. pp. Und das war schon toll, das Vertrauen dazu bekommen so früh. Ich meine, ich war DSGVO-mäßig gut ausgebildet, aber auch nur in der Theorie, in der Wissenschaft und habe dann erstmal gelernt, was es eigentlich heißt, in der Praxis zu beraten, eine ganz andere Perspektive einzunehmen und sich auch darauf einzustellen, dass man jetzt verschiedene Adressaten hat, mit denen man unterschiedlich sprechen muss. Denn die Wissenschaft, die wir so lernen an Sprache, die verstehen ihn nicht alle da draußen und das habe ich dann peu à peu lernen dürfen, ja.
Ja, ist definitiv ein Unterschied. Bei mir war das nur ganz kurze Anekdote zwischendurch. Bei mir war es ganz witzig. Ich habe auch nebenbei in der Kanzlei gearbeitet, verstärkt im Verkehrsrecht. Ein ganz anderes Thema, aber egal. Und da habe ich aus bestimmten Gründen viel mit Rechtsmitteln, also Berufung und Revisionsschriften zu tun gehabt. Und das hatte ich sozusagen als eine der ersten Fragen in der mündlichen Prüfung im Strafrecht. Und da ging es dann um Berufung und Revision. Und dann hatte ich natürlich ein ziemlich gutes Entree in der mündlichen Prüfung. Und ne, es gibt ja keine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Und insofern muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, aber da hat man dann, oder da habe ich dann wirklich am eigenen Leib gespürt, wie wichtig es ist, dann die praktischen Erfahrungen auch zu sammeln. Ja, absolut. Gerade fürs zweite Examen. Und aber wie du schon richtig sagst, das, was man so an Duktus lernt und an Sprache, das ist gut für einen Fachaufsatz, aber nicht gut für Mandantenkommunikation. Definitiv. Das muss man dann auch noch lernen in der Praxis.
Jetzt hattest du dein zweites Staatsexamen und hast dann bei Spirit Legal bist du dann quasi komplett als Rechtsanwalt eingestiegen. Und wenn man jetzt der Webseite ja Glauben schenken darf, und das tun wir ja natürlich grundsätzlich, bist du da jetzt zuständig für Datenschutzrecht und gewerblicher Rechtsschutz. Wie verteilt sich das so in deinem Alltag? Ist das 50-50? Ist das 4/5, 1/5 oder?
Nein, das muss ich korrigieren. Also gewerblichen Rechtsschutz mache ich tatsächlich nicht. Ich mache nur Wettbewerbsrecht. Das an der Schnittstelle zum Datenschutzrecht, weil das Wettbewerbsrecht natürlich ja entsprechende Fragestellungen mit sich bringt. Die Verbraucherverbände klagen seit jeher auf UWG. Und da geht es eher um das UWG, also das Gesetz gegen unteren Wettbewerb, mit dem ich mich sehr, sehr vertraut gemacht habe, ja an der Uni damals sozusagen ganz im Tiefgang. Und in der Praxis also E-Mail-Werbung, irreführende Werbung, vergleichende Werbung. Aber das Markenrecht, das Urheberrecht und so weiter und so fort, das habe ich seit 2018, 19 eigentlich fast eingestellt. Das ist, da haben wir einen eigenen Bereich bei uns in der Kanzlei. Und man kann, also ich halte es für nur sehr schwer möglich, auf diesen beiden Rechtsgebieten im Tiefgang zu sein. Das Datenschutzrecht selbst ist viel zu komplex geworden. Wir haben bei uns mittlerweile auch eigene Spezialisierungen, als das wäre mir zu viel, allein mit der ganzen Rechtsprechung da auf Schritt zu bleiben, ne? Deshalb, es ist nur wirklich UWG und das vor allem prozessual oder eben tatsächlich gibt es halt Vorgänge, bestes Beispiel die E-Mail-Werbung oder eben auch andere Ansprachen, Direktansprachen, Nutzerkommunikationen, die halt datenschutzrechtlich beleuchtet werden, aber eben auch Vorgaben im UWG haben. Das ist eigentlich sozusagen meine beiden Steckenpferde.
Okay, jetzt. Datenschutz hat ja auch immer ein bisschen was mit, also nicht nur ein bisschen, also das Wort bisschen kann man streichen, mit dem Thema IT-Security zu tun. Ist das für dich, also gerade so dieses IT-Thema, ist das für dich etwas, was dir sehr, sehr leicht fällt? Bist du ein Techniker, einer, der sich gerne mit Computern rumschlägt, den auch mal reparieren kann? Gut, heutzutage repariert man eh keine Computer mehr, aber bist ja auch noch ein paar Tage schon auf diesem Planeten. Oder denkst du immer, boah, geh mir weg mit diesen Dingern. Also solange sie funktionieren, ist es gut.
Nein, 1993 habe ich meinen ersten PC bekommen. Das ist sehr lange her und ich habe damals viel gebastelt. Also mein Bruder war da noch ein bisschen tiefer drin. Also wir haben es geliebt, damals irgendwie Motherboards dann selbst zusammenzubauen. Habe auch meinen Laptop auseinandergebaut, als es noch ging. Jetzt hat man so Unibuddy quasi, die ja quasi gar nicht mehr aufzubauen
ja, genau.
sind. Aber da kam das her. Ich muss kurz sagen, IT-Security ist etwas, habe ich auch nur Berührungspunkte. Das ist ein eigenes Feld für mich, aber Technologien haben mich sehr interessiert. Warum? In meiner Promotion, Facebook, war es so 2014 ein großer Frust für mich, dass einfach man nicht sagen konnte, was passiert denn da? Wie wird denn jetzt die Werbung vernünftig ausgesteuert? Und so habe ich angefangen, damals technische Dokumentationen zu lesen für Developer. Ein bisschen Learning by Doing mit sehr viel Frust über sehr viele Jahre hinweg. So 2020 hatte ich das erste Mal das Gefühl, so richtig verstanden zu haben, was wirklich passiert bei so einer Platzierung einer Werbeanzeige im Hintergrund. Und habe über viele, viele Jahre mit Selbstlernen, auch YouTube, auch Online-Kursen, gibt es ja auch Universitäten, die es angeboten haben, in Technikthemen einzulesen. Das heißt, wie funktioniert eigentlich ein Internet? Wie funktioniert denn eigentlich so ein Smartphone, so ein Smart Car? Und das sind eigentlich so Themen, da habe ich technisch eine große Begeisterung, eine große Freude, auch mal auszubrechen von diesen juristischen Regelungen. Und IT-Security natürlich am Rand. Das Thema technisch und organisatorische Maßnahmen spiegelt sich in der DSGVO in vielen Punkten wieder. Da habe ich tatsächlich auch ganz, ganz viele Berührungspunkte, auch mit dem Standard-Datenschutzmodell und auch reinzugehen. Aber so richtig IT-Security, das ist etwas, und Auditieren, das machen auch die Kolleginnen bei uns, die da einfach mehr Erfahrung auch haben und tiefer drin sind. Ja.
Jetzt interessiert mich nochmal zwischendurch. Jetzt hast du gesagt, ja, Urheberrecht habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Bei deiner Begeisterung für Hip-Hop-Musik müsstest du doch eigentlich im Urheberrecht auch viel unterwegs sein. Ich sag nur, Metall auf Metall, das ist das große Verfahren, was uns, weiß ich nicht, seit 20 Jahren begleitet und was ja, ja, mehrere Doktorarbeiten wert wäre, wahrscheinlich darüber mal zu schreiben. Also, aus der Liebe zu Hip-Hop-Musik oder zur Musik allgemein ist nicht doch ab und an mal ein Ausflug ins Urheberrecht oder sagst du, das schaffe ich einfach zeitlich nicht mehr, weil DSGVO ist schon komplex genug.
Ja, es ist tatsächlich der Punkt. Interesse ist natürlich da und ich kann mich gut daran erinnern, als mein Kollege einen Joe Fix gehalten hat, also wir haben so eine interne Weiterbildung jede Woche und hat genau diesen Fall dann vorgestellt, so nach einer Woche des Urteils und da schlägt das Herz natürlich schneller, aber ich muss dazu sagen, bin ein großer Freund, wir sind sehr tief spezialisiert und ich schaffe es einfach, würde es einfach nicht schaffen, noch ein weiteres Rechtsgebiet parallel zu bespielen. Das ist, es gibt halt den Unterschied, viele gerade größere Einheiten sind sehr breit aufgestellt, das ist auch okay für die Tätigkeiten, die man da tut, von meiner Tätigkeit, die wir heute machen. Ich bin ja tatsächlich auch nicht nur der Beratung, sondern auch manchmal der Produktentwicklung beteiligt. Da kann ich tatsächlich mich nur noch aufs Datenschutzrecht konzentrieren und auch da nicht auf alles. Also auch Beschäftigtendatenschutz macht eine Kollegin tatsächlich einen Schwerpunkt. Sozialdatenschutz ist ja auch so eine Querschnittsmaterie, die breit genug ist, um mich ausschließlich damit zu beschäftigen. Ne? Deswegen schweren Herzens. Kein Urheberrecht mehr.
Okay, da sind wir mal so ein bisschen bei der Frage, was liegt denn so im Alltag so auf deinem Schreibtisch? Sollst natürlich keine Mandanten nennen, aber was ist denn so ein typischer Tag für den Tillmann?
Jeder Tag ist anders. Tatsächlich bin natürlich auch sehr viel unterwegs gerade, vielen Events. Die Weiterbildung steht bei uns im Fokus. Tatsächlich besuche ich viele Konferenzen, auch Fachkonferenzen jenseits des Datenschutzrechts und jenseits von Jura, einfach um zu verstehen, wo sind denn die aktuellen Trends im Online-Marketing. Das klingt immer alles sehr mal zusammengefasst in einem Wort, aber das ist ja eine eigene Welt mit eigenen Ausprägungen.
Ein sehr dynamisches Feld, glaube ich. Ne? Man muss da schon hinterher sein, um da die Techniken einfach zu verstehen.
Dynamisch, Technik dynamisch, die sich ständig verändert sozusagen und natürlich das Recht auch, weil wir jetzt natürlich die Einschläge der Rechtsprechung haben und natürlich auch ab und zu macht der Gesetzgeber mal was. Also langweilig wird es nicht. Mein Alltag tatsächlich kann man eigentlich in drei Bereichen ganz gut zusammenfassen. Also alles, was das Datenschutzrecht Herz begehrt, am liebsten mit Technologien. Der klassische Werbungtreibende, der entsprechende datenintensive Technologien einsetzt, der hat eine ganze Palette zu erfüllen. Das ist, meistens kommen wir als Kanzlei da hinzu, machen jetzt weniger die Dokumentationsarbeit als Datenschutzbeauftragter, also ich mache den Kollegen, aber Vertragsgestaltung, Vertragsverhandlungen, natürlich Risk Assessments, das heißt das Thema Datenschutzfolgenabschätzung ist eins, da habe ich mich seit 5 Jahren tief reingekniet, auch globale Datentransfers, damit mit den Transfer Impact Assessments, das war ein Riesenthema, Grundlage der Datenübermittlung in die USA. Mache auch tatsächlich Auswahl beim Procurement, das heißt bei der Beschaffung von Software. Es ist ja so, dass Unternehmen, auch gerade größere Konzerne, eben starke Compliance-Vorgaben haben. Dienstanbieterauswahl, das kann man dann vielleicht Vendor Risk Assessment nennen. Also diese Tätigkeiten, die mir wirklich Spaß machen, da auch mal zu challengen, weil die Technologieanbieter selber ja dokumentiert nachweisen müssen, dass sie Datenschutz einhalten. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger und darf da viel beraten, auch mündlich. Das ist das eine. Das andere, was jetzt erst in den letzten Jahren so richtig losging, ist tatsächlich im Bereich Research und Development. Das heißt tatsächlich, dass Technologieanbieter kommen und wir bei der Produktentwicklung dabei sind. Das heißt wirklich Privacy by Design und Default versuchen zu leben, soweit es geht. Also natürlich ist man da auch vielleicht noch die Letzte, die man fragt, aber manchmal hat man durch kleine Stellschrauben viel erreicht im Datenschutzrecht. Und das ist total schön. Also gerade auch wieder Online-Marketing-Technologien in verschiedenster Art und Weise, aber vor allem die Technologien, die, nennt man es so schön, Privacy-Enhancing sind, das heißt datenschutzverbessernd sind. Mhm. Ja, gibt es verschiedene Anbieter und da kann es sein, dass man wirklich viel berät, auch bei der Produktentwicklung, aber eben auch mal ein Gutachten schreibt, was dann beim Vertrieb verwendet werden kann, um dass man eine Einschätzung macht zur Rechtslage. Generell Gutachten schreiben in allen möglichen Belangen, das ist so mein großer Alltag. Viele Meetings und, ja, ihr habt es ja gelesen, Litigation. Also ich habe tatsächlich in den letzten Jahren, war ich über 50 Mal vor Gericht. Das ist schon eine große Nummer gewesen und es war letzten zwei Jahren sehr extrem. Und das ist eine ganz eigene Welt. Natürlich, wenn man versucht, technische Sachverhalte so aufzubereiten, dass sie ein Gericht versteht, die natürlich aufgrund des Systems sich vielleicht zum allerersten Mal mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Zugegeben auch mit Frustmomenten verbunden, weil wenn man nicht mehr innerlich argumentieren kann, das EuGH-Urteil in der Hand haltend, der EuGH hat doch das und das ausgeführt und der Richter sagt dann einfach nur, ja, ich habe Ihren Schriftsatz gelesen. Und wiederholt das dann mantraartig und man denkt sich, okay, ich würde aber jetzt gerne im Rahmen einer Anhörung inhaltlich mal über die Argumente sprechen und dann bekommt man ein abweisendes Urteil, manchmal mit schwieriger Argumentation. Aber das ist dem ProzessrechterInnen wahrscheinlich auch bekannt, man muss manchmal länger für eine Sache kämpfen und in den Instanzen zugehen. Und das ist aber ein Problem, wir haben ja keine Spezialisierungen, also sie beginnen jetzt, es gibt einige Gerichtsstandorte, bei denen es passiert, deswegen gar kein Vorwurf, aber wenn eine Kammer alle Rechtsgebiete abspielen soll, dann ist es halt sehr schwierig. Und so in diesem Dreiklang, könnt ihr euch vorstellen, habe ich jede Woche etwas anderes auf dem Tisch.
Mhm. Kann man mir gut vorstellen, jetzt muss ich einer sagen, du hast gesagt, jetzt hast du die letzten Jahre sehr, sehr viel vor Gericht gestanden. War das denn quasi immer ein Themenkomplex, den du dort also für einen bestimmten Mandanten vertreten hast? Oder ging es da wirklich um unterschiedlichste Themenkomplexe?
Also immer das Thema Datenschutz und ganz unterschiedlich. Also wir sind ja tatsächlich, sage ich immer, bin ich der typische Industrieanwalt und wenn ich das Wort Verbraucheranwalt höre, dann wird mir auch immer übel. Wir sind, ich sage immer so schön als Rechtsanwalt, Michael, du wirst das verstehen, unabhängiges Organ der Rechtspflege. Das steht auch so in der Bravo drin. Wir vertreten Interessen von Mandantinnen. Und wir haben das große Glück, also ich berate 360 Grad, das heißt tatsächlich Verbraucherverbände. Wir haben die ersten Verbandsklagen gemacht, 2016 in Sachsen ging das los mit dem UKLAG, was die Möglichkeit überhaupt vorgesehen hat. So haben wir dann tatsächlich auch für den einen oder anderen Verband was gemacht, auch natürlich für eine NGO. Da gibt es einige, die den Datenschutzrechter natürlich den Finger in die Wunde gelegt haben, immer mit dem Thema Datenschutz, Online-Marketing-Technologien, Cookies, Einwilligungsbanner-Gestaltungen, aber auch tatsächlich, wenn ich an soziale Netzwerke denke, es gibt keins, was ich nicht verklagt habe, die Sichtbarkeitseinstellung von Profilen, Do Not Track, ist das ein Widerspruch? Also wir haben einen ganzen bunten Strauß an technischen Themen, E-Mail-Werbung und ich muss dazu sagen, ich verteidige auch Unternehmen ganz, ganz viel mittlerweile, auch gegen behördliche Anordnungen, auch gegen betroffenen Klagen. Wir verteidigen auch eine Aufsichtsbehörde mittlerweile vor Gericht im Instanzenzug, wenn es mal um so Fragen geht, weil die gerne in der dritten Instanz dann auch eine Kanzlei hinzuziehen. Ich verklage auch eine Aufsichtsbehörde wegen Untätigkeit. Also ihr merkt, ich habe mir viele Freunde und Feinde gleichzeitig gemacht, aber in diesem Karussell bewege ich mich. Wohlwollend natürlich immer transparent, also wer mich mandatiert und beauftragt, der weiß auch, was ich dann für andere Verfahren führe. Und aber ohne mich da festzulegen, sondern das ist einzelfallbezogen, suchen wir uns dann nicht suchen uns die Fälle aus, aber überlegen genau, ob wir ein Mandat übernehmen können oder nicht. Ne? Mhm. Genau.
Aber klein ist das genug, dann, dass das geht. Mhm. Ist das dann nicht komisch, wenn du, sag ich mal, montags für ein Unternehmen vertreten musst und Argumentation A ziehst und dienstags dann einen Verbraucher vertrittst und mit der gleichen Inbrunst quasi dann Argumentation B und dir quasi gleichsam widersprichst?
Ja, das ist gefährlich. Ich habe immer mal gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht schizophren werde eines Tages. Aber um das vielleicht nochmal einzuordnen, also ich mache keine betroffenen Klagen, ich mache nur strategische Klagen. Und okay, da auch vielleicht mit dem wichtigen Ziel, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, da geht es nicht darum, irgendein Unternehmen an den Pranger zu stellen, sondern für fairen Wettbewerb zu sorgen. Weil wir eins nicht haben, einen fairen europäischen Binnenmarkt im Datenschutzrecht. Wir haben eine große Wettbewerbsverzerrung und die geht es halt auch da ein Stück weit ja wieder zu entzerren. Und das sind strategische Klagen. Ich werde mich auch nicht an Massenklagen beteiligen, nur weil wir zum Beispiel Abhilfeklagen gerade machen und da mal zeigen, an der Speerspitze sozusagen, was geht. Ich bin kein Freund von Textbausteinen, das habe ich dem Tim Biebetum mal erklärt. Liebe Grüße an dieser Stelle in München. Das war erst im Februar, weil was wir machen, ist Handarbeit. Und das ist eigentlich das, was mir auch große Freude bereitet tatsächlich. Ja, aber du hast recht, es ist nicht immer einfach. Deswegen natürlich in einer Sache ist das klar abgegrenzt, auf welcher Seite man steht.
Ja, klar.
Und das ist nur bereichernd, beide Seiten mal zu spielen, denn so setzt man sich auch mal mit Argumenten und Gegenargumenten auseinander, die man vielleicht sonst ein Stück weit ausblenden würde, weil man ja immer nur an einer Seite steht.
Genau. Das stimmt.
Okay, gut.
Und ein Fakt fand ich noch ganz, ganz witzig. Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du bist musstest nicht zur Bundeswehr, weil du ausgemustert worden bist. Und bis jetzt Dozent am Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr in Strausberg. Haben Sie dich doch noch gekriegt?
Haben mich doch noch gekriegt mal, ja. Punktuell ist jetzt auch schon wieder leider 1-2 Jahre her. Ich möchte das auch ein bisschen schleifen lassen, aber das war tatsächlich immer noch so ein bisschen ein bunter Mix Medienrecht. Also Datenschutzrecht, aber auch so ein bisschen Urheberrecht und ein bisschen Markenrecht, dass ich so ein bisschen fit bleibe. Aber es war tatsächlich, also man darf eins nicht vergessen, die Bundeswehr hat den größten YouTube-Kanal Deutschlands, die ja machen sehr, sehr viel im Medienbereich und da gibt es viele Fragestellungen, denen man sich auseinandersetzt. Aber das ist tatsächlich auch ein bisschen eingeschlafen, schwer im Alltag heute noch unterzubringen, diese Tätigkeit. Aber ja, das war so ein kleines, ein kleiner Dienst an der Gesellschaft vielleicht noch, wenn ich schon nicht im Wehrdienst gedient habe.
Okay, gut. Wir haben jetzt immer so ein paar Standardfragen. Eine davon ist, der Tillmann ist jetzt mal einen Tag König Kaiser von Europa und kann im Bereich des Datenschutzes alles ändern, was er innerhalb von 24 Stunden geändert bekommt. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, dass er manchmal aufpassen muss, dass er nicht schizophren wird, weil er ja auf beiden Seiten der Klagemauer steht. Aber Spaß beiseite. Was wäre das denn, wo du sagst, da muss unbedingt mal Hand angelegt werden im groben Bereich des Datenschutzes? Kann ja auch noch daran angrenzende Gebiete sein.
Das kann ich relativ klar sagen, wenn ich wirklich nur 2 Sekunden darüber nachgedacht habe, das One-Stop-Shop-Prinzip sofort abschaffen. Das hat Vivien Reding selbst gesagt, tatsächlich als darf man vielleicht sagen, Mutter der DSGVO, war damals Generaldirektorin und das ist ein großes Problem, Enforcement. Das heißt, wir haben extreme Nachteile. Das werden Unternehmen, die in Irland ihren Hauptsitz haben, sind schwer zu greifen für Office-Behörden. Das dauert viel zu lang. Die ETSA-Abstimmungen, die DPC Island hat sehr, sehr gebremst. Ist jetzt ja neu besetzt worden. Also ist ja politisch hochexplosiv gewesen. Ich befürchte dennoch, dass es nicht besser wird, weil man einfach Interesse hat, die eigene Wirtschaft zu schützen. Ich würde auch, das ist keine Kritik, alle Behörden besser ausstatten, aber sofort, und zwar mit den richtigen Mitteln, und zwar mit dem doppelten Personal, dass sie überhaupt ihren Aufgaben nachkommen können. Und würde vielleicht sogar, oh Gott, weil ich ein großer Freund der Knie bin in Frankreich, tatsächlich diese 17 Behörden in Deutschland bündeln. Ich glaube, das ist ein großer Wunsch in eine starke Behörde mit verschiedenen Abteilungen. Denn was ich gemerkt habe, und die Anekdote darf ich mir nicht nehmen lassen, wenn eine Office-Behörde im DSK-Beschluss, ich bleibe jetzt mal so anonym, ein klares Votum abgibt, bundesweit stimmt man sich ab, dann sind sie bei Gericht. In den Verbandsklagen muss die Office-Behörde eine Stellungnahme abgeben und dann kommt die Behörde, die heimische Wirtschaft schützend, das ist jedenfalls der Verdacht, und macht eine Kehrtwende in ihrer Stellungnahme und unterstützt den Verantwortlichen bei der wirtschaftsfreundlichen Verteidigung von Datenschutzgrundprinzipien, in Datenschutzminimierung war es damals, entgegen einem DSK-Beschluss. Weil das eben dann auch, das ist so etwas, was ich in der Praxis erlebe, liebe Aufsichtsbehörden. Ich würde mich vielleicht freuen, wenn die Hamburger Behörde für die Münchner zuständig wären und die Bayern für die Hamburger. Das würde auch schon etwas machen. Aber so eine zentralisierte Behörde, weg von der, man ist zu nah dran an den eigenen Unternehmen, man hat zu viel Vorgeschichten in Diskussionen. Das ist etwas, was den Datenschutzrechten der Durchsetzung wesentlich zum Erfolg verhelfen würde. Ja. Also wirklich, das ist mir was als jemand, der eine Rechtsdurchsetzung, wir haben gute Regeln. Ja, wir haben abstrakte Regeln, sind der Auslegung zugänglich. Wir haben viele EuGH-Urteile. Da würde ich gar nicht so viel am Gesetzesmechanismus ändern. Ich bin auch kein Freund von zu viel bereichsspezifischen Regelungen. Aber die Durchsetzung, das ist wirklich mein Thema. Das ist etwas, was nach 6 Jahren noch nicht ansatzweise so sein sollte, wie es angedacht war.
Gut, das hören wir nicht zum ersten Mal und ich vermute auch mal nicht zum letzten Mal. Okay. Ja, alles gut, ne? Also es gibt ja durchaus die ein oder andere Kritik, die dann auch quasi nachvollziehbar ist, insbesondere mit One-Stop, aber auch was das Thema mit den Behörden betrifft. Gut, Michael.
Ja, wenn ich mir deinen Werdegang so anschaue, ein Jahr länger als geplant auf der Schule geblieben, weil es einem so gut gefallen hat und erste Examen gut bestanden, dann aber sehr lange gebraucht, oder was heißt gebraucht, sehr lange das zweite Examen dann quasi erstmal auf die lange Bank geschoben und so weiter. Also dein durchaus nicht gerader Weg zum Rechtsanwalt, würde ich es mal beschreiben, befähigt dich in meinen Augen vielleicht einen guten Tipp abzugeben, was man denn machen sollte oder was man möglichst bleiben lassen sollte, um irgendwie im Bereich Datenschutz, den großen Bereich Datenschutz dann zu landen. Kannst du da irgendwas draus ableiten? Kannst du jüngeren oder vielleicht auch nicht mehr so jüngeren Menschen was empfehlen, was sie auf dem Weg in dein Gebiet, in unser Gebiet vielleicht befolgen könnten?
Ja, Datenschutz wird aufgrund unserer Gesellschaft und auch der technischen Entwicklungen eben immer technologielastiger. Das heißt, der Sachverhalt, wir Juristinnen sind es gewohnt zu subsumieren. Also das heißt, Subsumption heißt ja, wir haben einen Sachverhalt, den müssen wir verstehen. Und dann können wir die abstrakten Rechtsnormen anwenden. Und beim Sachverhalt verstehen geht es los. Und da würde ich jedem raten, tatsächlich sich versuchen, interdisziplinär aufzustellen, beziehungsweise keine Berührungsängste zu haben. Ich kenne viele Kolleginnen, die sagen, das muss ich nicht. Sie müssen mir jetzt den Sachverhalt aufschreiben, dann kann ich ihn bewerten. Nur wenn man es selber manchmal dann nicht versteht und jemand anderes es aufgeschrieben hat, ist es trotzdem schwer, es zu subsumieren. Das heißt, da wirklich reingehen. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten. Es gibt ja, ich war jetzt gerade vor 2 Wochen in Brüssel und das habe ich häufig gehört, das selber mal gemacht. Bei EDX Online, das ist eine App, da kann man wunderbare Online-Kurse machen von Universitäten. Die Harvard Law School hat zum Beispiel mal angeboten, das kann man machen für $100, CS50, das ist Computer Science for Lawyers, um einfach mal von Grund auf, das machen Juraprofessoren, die beides verstehen, so das Internet zu verstehen. Was passiert denn eigentlich mit den Zeros und Ones und Nullen und Einsen und dann geht das so weiter. Das ist etwas, das würde helfen an vielen Stellen, gerade wenn es um Abbildungen in Verträgen geht. Wir schreiben Joint-Controller-Verträge und Auftragsverarbeitungsverträge und die sind immer sehr, sehr technisch. Mhm. Wenn man das dann auch versteht, ist es ganz gut. Ansonsten auch sich innerhalb des Datenschutzes zu spezialisieren. Es ist ein breites Feld, was unglaublich viel Spielraum lässt für Tiefgänge und das galt auch schon immer so ein bisschen die Nische zu finden. Das ist eigentlich ein bisschen das, oder Generalist zu bleiben oder Generalistin, beides möglich. Aber wieder keine Berührungsängste vor technischen Sachverhalten und sich rantrauen und über die Jahre wird es besser.
Ja. Gut. Ja, ich finde, das ist also fast schon ein perfektes Schlusswort. Du darfst aber gleich nochmal das allerletzte Schlusswort sprechen, wenn du magst, Tillmann. Bevor wir dahin gehen, bedanken wir uns erst einmal aufs Allerherzlichste bei dir, Tillmann, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir bedanken uns natürlich auch da draußen an allen, bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen. Und bedanken uns dafür, wenn ihr wollt, wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen, gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns Sternchen, kommentiert das Ganze, macht all das, was dem Algorithmus gut tut, dass noch möglichst viele Leute von diesem Kanal erfahren, von diesem Video erfahren. Selbstverständlich kann man uns auch abonnieren, subscriben und wie auch das jeweils auf der jeweiligen Plattform heißen mag. Und dann bedanken wir uns bei euch und bei dem Tillmann aufs Allerherzlichste. Und Tillmann, wenn du magst, kannst du jetzt gerne noch die letzten Worte sprechen.
Ja, da bleibt mir nur noch Danke zu sagen für die Einladung. Das ist ein ganz, ganz tolles Format, weil es einfach so lebendig ist und doch zeigt, dass das Leben nicht immer so geradlinig ist, wie man es manchmal wünscht.
Oh ja.
Und das macht es auch so viel spannender. Und das vielleicht noch mit einer Anekdote, das Ganze zu schließen. Mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, Kinder, es gibt im Wald ja häufig einen Weg, der ist vielleicht auch manchmal betoniert und gerade, man kommt schneller zum Ziel, aber es ist doch viel spannender, links und rechts ins Dickicht zu gehen und mal zu schauen, was da so ist. Da entdeckt man viel mehr Dinge und das hat sich durch mein Leben so ein bisschen gezogen und das ist etwas, wovor man auch keine Angst haben sollte, wenn es mal nicht direkt klappt, sollte man nicht aufgeben und weitermachen. Das ist häufig viel bereichernder und interessanter. Und ja, vielen lieben Dank an euch für das schöne Interview, für die freundlichen Worte.
Okidoki, dann danken wir dir und dann wünschen wir da draußen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.